Typ 1. Mose 30, Vers 31. Nee, Quatsch. Warte nochmal. Ja, jetzt bin ich gerade ein bisschen durch einen Wurm aufgehört. Ach nee, genau. 25. Also 1. Mose 30, Vers 25. Ich muss mal nur kurz mein Handy ausmachen. Und es geschah, als Rahel den Josef geboren hatte, da sprach Jakob zu Laban: Ja, entlass mich, dass ich an meinen Ort und in mein Land ziehe. Und 14 Jahre ist er jetzt schon da. 7 Jahre hat er geackert für Laban, für Lau, für die Lea. 7 Jahre nochmal drauf für Rahel. Na, eigentlich hat er 14 Jahre für Rahel gearbeitet, weil er seine Lea nicht zu schätzen weiß. So, ne? Aber sein Blick ist halt immer noch in dem, was Gott ihm offenbart hat. So ein, du gehörst hier nicht her, du bist ein Fremdling. Und er baut und er macht und er bekommt Vieh und so weiter und hat seine Frauen und seine Kinder und seine Familien wachsen. So ein, hat Mägde und Knechte und läuft eigentlich um zu leben. So. Er hat dort auch Familie und Freunde und Bekannte. Und in den 14 Jahren hat sich einiges aufgebaut, aber in seinem Herzen weiß er, ich gehöre hier nicht her. So. Das ist eine Sache, die wir Christen heute auch haben, wenn der Heilige Geist in unser Herz kommt. So eine Sehnsucht nach Hause. Und egal wie es bei uns läuft und ob wir eine gute Arbeit haben, eine schöne Familie haben, ob wir Besitz haben und ja, die Dinge angenehm werden fürs Leben, ne, oder voller werden. So ein, jeder wiedergeborene Christ sollte Maranatha in seinem Herzen geschrieben haben. Ne. So, Herr, komm bald. So, Herr, ich sehne mich nach diesem verheißenen Land, für das ich berufen bin. Herr, ich baue hier und ich lebe hier und ich liebe hier und ich diene hier und ich gebe hier und ich bin hier, aber ich bin Fremdling, ich bin nicht von dieser Welt. Viele Christen kommen damit nicht klar und brauchen Seelsorge dann oder geraten in Depressionen oder in Konflikte so mit dieser Welt und mit ihrem Fleisch, so weil sie in dem Bereich nicht wachsen. Ja. Dieses, du hast mich letztens ausgeschimpft, warum ich immer sage, Jesus kommt bald.
Nee,
so, ja. Aber das ist nun mal, das ist egal jetzt, das ist nun mal der dritte Teil vom Evangelium. Ne? So einmal, Jesus ist für mich gestorben und wieder auferstanden. So ein, und wenn ich oder du zu ihm kommen und wir unser Leben hingeben, dann tötet er uns und schenkt uns ein neues Leben, wohnt dann in uns und wir haben wieder Gemeinschaft mit unserem Schöpfer, der uns persönlich und individuell durch sein Wort, aber auch durch seinen Geist, durch seine Präsenz leitet und lehrt und auch den Trost gibt, den wir brauchen. Ne? Aber da hört es halt nicht auf. Ne? Der zweite Teil des Evangeliums ist, dass wir dann nicht nur glauben und leben, sondern dass wir dann auch Jünger werden, Schüler. Dass er auch unser Meister wird und unser König. Dass wir Diener werden und uns Sklaven. So, dass wir Kämpfer werden, Soldaten. Und Soldatin, so für den Kampf, den er nun mal kämpft. So, und da hört das Evangelium auch nicht auf, die gute Nachricht. So, denn nicht nur ich soll mich heiligen und wachsen im Herrn und lernen, meine Rüstung anzuziehen, die zum Kampf ist, um mein Schwert zu führen, was sein Wort ist, und mein Schild hochzuhalten, egal wie viele Pfeile und Lügen kommen, so, sondern ich soll dann zu Jüngern machen. Doch das gehört zum Evangelium mit dazu. Dass es nicht nur um mich geht, sondern dass ich lerne, dass es auch um andere geht. Und dass ich mich, dass ich einen Besitz habe in mir, einen geistlichen Besitz so ein, und einen Glauben, der bemessen wurde von Gott und gegeben wird von Gott zu jeder Zeit, individuell, dass ich das nehme, was ich nun empfangen habe und lieben gelernt habe und es jemand anderes gebe. Und ich investiere. Und vielleicht ist es nur eine einzigste Seele, in die ich mich investieren soll. Vielleicht sind es nur meine Kinder und meine Frau. So, vielleicht sind es aber auch mehrere oder viele. Das ist total egal. Aber dieses Jüngern gehört dazu, so ein Diener zu werden und nicht Bedienstete. Aber dann gibt es da noch den letzten Teil des Evangeliums, der genauso stark verbunden ist und genauso dazu hört, und das ist: Jesus kommt bald. Weil dieses Wissen und diesen, wenn es Realität wird für dich und du wirklich erwartest, dass Jesus kommt, du wirklich dir bewusst bist, dass du in dieser Welt nur ein Gast bist und nicht von dieser Welt. Dass dein Zuhause, dein Glück, deine Verheißung, deine Erfüllung der Träume kommen wird, und zwar in der nächsten Himmel und Erde. Dann gehst du mit deinem eigenen Besitz und mit deinem Leben, deiner Zeit ganz anders um. Weil du weißt, es könnte morgen soweit sein. Ich verschiebe das Gespräch mit meinen Kindern, meiner Frau oder meinem Nächsten, meinem Bruder oder meiner Schwester oder meinen Arbeitskollegen oder meinen Nachbar, der ungläubig ist, nicht auf morgen, weil es mir da besser passt, sondern ich mache das lieber gleich. Weil morgen könnte es zu spät sein. Ich investiere das, was ich jetzt gerade habe, nicht erst nächste Woche ins Reich Gottes oder in anderen Menschen, sondern lieber jetzt sofort. Wer weiß, was morgen ist. Oder ob ich es noch habe. Oder ob ich noch da bin. Und es hat noch was zur Folge: Man fängt an, die Menschen zu lieben und ihre Not zu erkennen. Denn ein Christ, der rausgeht, erfüllt mit der Gnade Gottes und der Liebe und der Rettung, der geht freudig raus, verkündet Christus in seiner Fülle, dreht sich wieder um und geht weiter. Der Christ aber, der auch in Maranatha, der Herr kommt, und ja, das sind die letzten Worte von Jesus: Ich komme bald. Amen, so meine ich es auch. Wer in dem Bewusstsein zu jemand anderes geht, der lebt bei Menschen, die noch Gott suchend sind, und sieht, da ist eine Not, es ist nicht viel Zeit. Ich muss mich um die Menschen kümmern, ich muss für die Menschen beten, ich muss mich investieren, ich muss ringen und gucken, dass irgendwo vielleicht doch eine Tür offen ist, wo ich wenigstens was sagen kann. Und wenn es nur ist: Hey, der Schöpfer, dein Schöpfer kennt dich. Ansonsten leben wir in dieser Welt und sind von der Welt. Weil es macht keinen Sinn, als Christ, und jeder wird das merken, der eifrig ist, ohne Maranatha sein Glauben zu leben. Weil irgendwann hast du alles gelesen, irgendwann hast du über das meiste nachgedacht, irgendwann hast du deine Meinung über die bestimmten Bereiche, hast deinen Weg gefunden, im Alltag mit Konflikten umzugehen. Irgendwann hast du deine christliche Sprache, deine Art zu beten, deine Art anzubeten, deinen Raum anzubeten und Kontakt zu haben mit Gott. Irgendwann ist ein Punkt erreicht, wo man einfach nur fett ist und trocken und müde und alt und es einfach keinen Sinn mehr hat, sich weiter zu heiligen, weiter nach Glauben zu ringen, weiter zu gucken, was Gott will. Es macht irgendwann keinen Sinn mehr, wenn es bei mir aufhört. Und das ist der Moment, wo der Christ sich entscheidet, ob er lebendig ist und gute Früchte trägt oder nicht. Und da kommt dann der Moment, wo der Heilige Geist kommt in jedes Herz. Und ich habe das über Jahre hier erlebt, auch in Leipzig schon, wo jeder Mensch Gottes zu einem Punkt kommt, egal wie egoistischer Glaube er auch gelebt hat, wo er kommt und sagt: Hey, mir fehlt was, ich will gern dienen. Hast du eine Idee, in welchen Dienst ich gehen kann? Hast du eine Idee, was ich machen kann? Oder Gott hat mir es schon aufs Herz gelegt, ich wollte gern das und das machen. Wo du rausgehst und Flyer verteilst oder jemanden ansprichst. Und bei manchen ist es auch gar nicht mehr so viel Praktisches, da ist es mehr das praktische Gebet. Die ringen und kämpfen, weil sie eine Liebe haben für die Menschen um sich drumherum und sind in ihrem Gebeten für diese Menschen da. Entsprechend im Geist. Irgendeinen Dienst haben wir alle, irgendeine Aufgabe unserem Nächsten gegenüber, denn das ist Liebe. Die Liebe redet nicht und quatscht und bildet sich was ein, die Liebe handelt nach dem, wovon sie überzeugt ist, für das Gute des Nächsten. Praktisch und echt. Die Liebe quatscht nicht darüber, die Ehe besser zu machen, die Liebe macht die Ehe besser. Stück für Stück, Schritt für Schritt, mit Ringen und Kämpfen mit Gott. Und so ist es in allen Bereichen. Wenn wir nicht praktisch werden und tätig werden, kommt irgendwann der Punkt, wo du ausgelaugt bist und wo du merkst, du bist nicht glücklich, bist nicht voll, bist nicht satt, hast keinen Frieden. Und wer den Weg weitergeht in Selbstsucht, wird irgendwann zu dem Punkt kommen, wo er die Gemeinschaft verlässt. So, weil Menschen werden uns nie satt machen. Oder ein schöner Ort, oder schöne Musik, oder was auch immer uns anspricht. Aber auch da, wenn du in diesem Jüngerschaftsbereich bist und da gewachsen bist, kommt irgendwann der Moment, wo du satt bist. Und wo es keinen Sinn mehr macht, weiterzugehen. Du hast noch so viel gedient mit Leidenschaft oder gegeben oder so, du kommst zu einem Punkt, wo du selber dich siehst und sagst, das ist nicht genug, irgendwas fehlt mir. Ich finde keine Kraft mehr, keine Freude mehr in meinem Glauben. Ich habe nicht mehr die Leidenschaft oder den Eifer, meinem Nächsten da so zu dienen, weil ich eh nur enttäuscht werde oder weil da nichts mehr zu geben ist. Es fehlt dieses Maranatha, dieses immer wieder drüber nachdenken, in seinem Alltag verflechten. Das hier alles, was ich tue und was ich bin und auch meine Umgebung ist nicht für die Ewigkeit oder bis zu meinem Tod bestimmt. Ich bin nicht mehr von dieser Welt und das ist ein Satz, über den ich schon hunderte, vielleicht mehr Male drüber nachgedacht habe, was das für mich heißt. Praktisch. Individuell für mich Stefan Spieler. In meinem Leben. Was heißt das für mich, dass ich nicht von dieser Welt bin? Und wir müssen darüber nachdenken. Und je mehr du darüber nachdenkst, desto mehr Einblicke gibt Gott in die verschiedenen Bereiche. Privat, im Kleinen, im größeren Umfeld, im Wirkungskreis, aber auch weltweit und global. Und es passieren Dinge, die passieren, aber du bist ruhig dabei. Dir werden Dinge weggenommen oder die Dinge laufen schief, aber du bist dabei ruhig. Jesus kommt bald. Die Zeichen sind so dermaßen schon erfüllt. Es fehlt nur noch eine Kleinigkeit. Und gerade in den letzten paar Jährchen hat sich so viel erfüllt und ist so die Welt gewachsen in dem Punkt, wie Jesus gesagt hat, wie die Welt sein wird. Wie es aussehen wird mit der ersten Wehe und mit den Wehen, die danach kommen müssen, bis die Geburt dann endlich kommt, auf die jeder wartet, im Himmel, unter der Erde und auf der Erde. Wenn dir was in deinem Leben fehlt, Kraft, Freude, Frieden, Sicherheit, Vertrauen oder dann bist du satt geworden in dem Punkt, bis wohin du gewachsen bist und bist eingeschlafen, sitzen geblieben. Denn der Glaube an sich, unser Glaubensleben, auch wenn es ruhige Tage gibt und depressive Tage und langweilige Tage, wo nichts passiert, oder Wochen vielleicht, oder vielleicht auch Monate, aber dennoch kommt wieder dieser Moment des Kampfes, wo Action ist, wo du die Engel richtig hören kannst in deinem Rücken, wie sie kämpfen um deine Seele oder um die deines Nächsten, um die du dich zu kümmern hast. Dann erwacht das trockene, kalte Herz wieder zum neuen Leben und dem Feuer, so weil man erwartet, dass Jesus kommt, wenn es richtig schlecht läuft. Das ist unser Riesen und der größte Trost, den wir alle haben. Und ich kenne mich damit aus, weil es mein Trost ist, den ich von Geburt an vor meinen Augen habe und in Leidenschaft kämpfe und lebe da drin. Jesus kommt. Und egal wie schlimm und wie aussichtslos irgendeine Lage war in meinem Leben als Christ, ich hatte gleichzeitig immer diese Ruhe und diesen Trost, aber das ist nicht unendlich, das ist nicht unaufhörlich, das hat ein Ende. Und auch wenn man wächst und die Heiligkeit liebt und die Sauberkeit und die Ordnung Gottes, und wenn man Gottesfurcht bekommt und in seinem inneren Auge erkennt, wie groß und mächtig Gott ist, so dass man selber klein wird und ruhig wird, selbst in dem einen ist Maranatha das Wort, das uns auch dabei hält. Und es macht mich müde und traurig und auch zornig bei manchen Menschen, die ich gerne habe, deren Denken das überhaupt nicht vorkommt. Und in ihrem Lebensstil und in ihrer Art, Glauben zu leben und zu haben, scheint alles so weltlich und menschlich zu sein, ja, der nächste Tag kommt. Meine Scheune mache ich mir voll, so voll ich heute kann. So, wer weiß, was morgen ist. So ein, ja. Wenn du ein reicher Mensch sein möchtest, dann lass los und akzeptiere, so ein, dass du nur auf der Durchreise bist. Und ich bin Gott dankbar für seine Gnade, dass ich auf meiner Durchreise so viel Gnade und so viel Besitz habe und so viel Gutes erleben darf. So viele Zeiten, die ich genießen kann. Auch mit Unterhaltung, so mit meiner Familie, mit Freunden, mit Spaß. So mit Luxus. Ne, aber wer für den Luxus und für den Spaß und die Unterhaltung und die Freunde und die Familie lebt, wird nicht satt, sondern wird irgendwann an einen Punkt kommen, wo er merkt, wie ausgedörrt man als Mensch ist. Gib mir meine Frauen und meine Kinder, um die ich dir gedient habe, dass ich gehen kann. Denn du weißt, welche Dienste ich dir geleistet habe. Laban antwortete, ach, dass ich doch in deinen Augen Gnade fände. Ich habe es geahnt und doch hat mich der Herr, Jahwe, um deinetwillen gesegnet. Und er sprach, bestimme mir deinen Lohn, so will ich ihn dir geben. Jakob sprach, du weißt, wie ich dir gedient habe. Und was aus deinem Vieh unter meiner Pflege geworden ist, denn es waren wenig, was du vor meiner Ankunft hattest. Nun aber hat es sich gewaltig vermehrt. Und Jahwe hat dich gesegnet, seit ich hierher gekommen bin. Und nun, wann soll ich auch für mein Haus sorgen? Laban will nicht, dass der geht. Werden wir auch später noch sehen. So vielleicht heute noch, ich weiß nicht, wie weit ich komme. So, aber in der nächsten Woche auf jeden Fall. Laban hat hier ist reich geworden. So, das sind beides Betrüger und Trickster und denken nur an ihr Bauchsohn, aber da nehmen sie sich nicht viel. So, aber Laban hat ihn hintergangen. Und er will auch nicht, dass das aufhört, denn er weiß, solange Jahwe hier ist in meinem Haus, durch Jakob, solange werde ich hier gesegnet sein und Früchte haben. So wie damals die Bundeslade bei König David. Die war bei dem Haus von. Weißt du das? Die Bundeslade bei König David, die bei einem privaten Menschen geparkt wurde. Ist egal. Jedenfalls war, nennen wir ihn Otto. So ein, ne? Und Otto sagt klar, bringt die Bundeslade her. Und die Bundeslade steht bei ihm in seiner privaten Wohnung. Und solange diese Bundeslade da ist, ist diese Familie gesegnet, das Land gesegnet, auf dem sie sind. So, ne? Oder Mose, so der seinen Segen abgibt durch sein Glühen, so in seinen Dienst. Oder auch wir. Der Herr hat dich gesegnet, seit ich hierher gekommen bin. Doch hat mich der Herr um deinetwillen gesegnet. Und das sind wir. Wir sind der Segen dieser Welt. Weil wir Jahwe haben und weil Jahwe bei uns ist. Wir sind nie an keinen Augenblick Gott los mehr. Gott ist immer mit und für uns. Und das ist eine Sache, die will ich nicht vergessen. Und die möchte ich, da muss ich drum ringen. Immer wieder mich zu fragen, okay, wo segne ich die Menschen um mich rum? Ich meine, ich mache viel, ich tue viel, aber was für ein Segen bin ich für die gottlosen Menschen um mich herum? Und Laban werden wir auch noch später sehen, der hat seinen eigenen Gott. Gott redet mit Laban und warnt ihn, so, und Laban betet trotzdem seinen eigenen Gott weiter an. Dieses selbstsüchtige und egoistische Christenleben ist das Schlimmste, was man in dieser Welt machen kann. Weil man labert die ganze Zeit über die Wahrheiten Gottes und vielleicht bemüht man sich auch selber, so dieser Wahrheit zu entsprechen. Aber die Menschen erfahren trotzdem nicht Jahwe und hören ihn nicht. So, sie sehen nur Gutmenschen. Es gibt ganze Gemeinden, die nichts mehr zu sagen haben, weil da nichts mehr ist. Sondern ihre Predigt, die feurig war und fürs Evangelium und wo alle Teile des Evangeliums verteilt waren, wo es noch um Sünde ging und um Errettung und um Erhalt, ist weich geworden, als ob es einen grünen Politiker da vor sich gibt. So. Heute habe ich wieder eine Predigt gehört auf der Herfahrt. Es war ökumenischer Gottesdienst von irgendwas. Da war nichts, was mich irgendwo ermutigt hat, erbaut oder ermahnt. Es war so seicht und so Frieden, Hauptsache Frieden mit allen. Wir müssen Frieden machen und die Liebe. So. Komm, jetzt kotzen. Nur weil ich höre das und ich denke so viele Nichtchristen, die gerade diese Predigt hier hören und diesen Gottesdienst verfolgen, so und die gehen raus und denken, ja, kommst nicht die Christen. So, aber du kommst nicht und hörst diese Predigt und bist zerbrochen und denkst, Mann, ich bin falsch, ich muss umkehren. Sondern seicht gehen wir Hand in Hand weiter mit dem Strom, so um zu gefallen und reich zu werden. Ja. Das ist aber nicht unsere Bestimmung und das ist nicht der Ruf, den Jesus für uns hat, als seine Jünger und Kinder und als seine geliebte Braut. So, wir müssen ein Segen sein und ein Segen bist du auch dann, wenn du Menschen korrigierst, wenn du ein Leben reinsprichst und sagst so, hey, du bist verloren. So was nützt es jemandem immer wieder bei der Hand zu haben, zu vertätscheln und zu vertätscheln, Kaffee zu trinken, Zeit zu investieren, Gelaber zuzuhören, das mich überhaupt nicht interessiert, und zu wissen, ja, derjenige geht genau auf dem Abgrund zu, aber die Hauptsache, er hat noch einen Christen dabei, der ihn dabei umarmt und begleitet. Ne? So Sterbehilfe ist das wahrscheinlich, ich weiß nicht. Auch wir sind keine Sterbehelfer und keine Totenbegleiter. Wir sind Leute, die sich einmischen und diesen Tod aufhören, die dafür sorgen, dass der Tod aufhört. Wir sind die, die dafür sorgen, dass Lügen enttarnt werden als Lügen. Wir sind die, die die Dunkelheit ans Licht bringen und aufzeigen, wie hässlich und wie schlimm das ist. Wenn ich mal ein Mann werde, der nichts mehr zu sagen hat in seiner Predigt, dann bitte sag mir das. Und dann werde ich wieder Zahntechniker oder Assi, ich keine Ahnung. Aber es ist doch schlimm, ein blinder Leiter zu sein, der Blinde führt. Und lass es auch nicht zu, dass es in deinem Leben passiert, denn das hat Kosten. Weißt du, und ich, da ich die Wahrheit weiß, auch über meinen Nächsten und seinen Zustand, kann der sein, der, weil er gefallen will und weil er müde geworden ist oder weil er reich werden möchte an allem Möglichen, ich kann der sein, der den Schwachen verführt zur Sünde. Jesus sagt, hey, das ist das Schlimmste. Wäre besser für dich, du würdest gleich ins Meer und weg. Noch einen Stein dran, so damit du nicht mehr hochkommen kannst. Besser du stirbst hier, so als diesen Weg weiterzugehen und noch mehr zu verführen. Da habe ich Angst vor. Und ich merke, dass das, ich zum Beispiel bin auch irgendwie abgestumpft. So früher war ich voller Eifer und habe einfach losgequatscht, da war es mir egal. So, ich habe doch die Gespräche, ob es nur Gott ging oder nicht, ich habe die auf Gott gelenkt und fertig. War nicht der richtige Weg oder nicht der reife Weg. Weil ich viel dadurch verletzt habe auch und viele Türen zugemacht habe fürs Evangelium. Aber ich bin auch zu dem Punkt gekommen, wo ich zu viel schweige. Zum Beispiel hat mich Gott vor 2 Tagen oder 3 Tagen gedemütigt, als ich mit Manfred und Mario an der Hollywood-Schaukel saß. Nach der Arbeit haben wir noch ein bisschen gequatscht. Manfred ist katholisch aufgewachsen. Findet seinen Glauben, sage ich mal, jetzt praktisch wieder für sich selber. Mario, sein Sohn, absoluter Atheist. Dem das alles total egal ist und nicht berührt. Ne? Dann ich. Als Jünger Jesu, und sogar Hirte und Lehrer und Missionar, und diese 3 Konstellationen, weißt du, und dann sitzt da aber der, wie heißt er, jetzt habe ich den Namen wieder vergessen, Manfred, guckt seinen Sohn an und sagt halt, du kommst in die, wie heißt das bei den Katholiken, ins Fegefeuer. Und du musst da echt lange sitzen. Ne? Ich persönlich glaube nicht, dass wir da nur eine bestimmte Zeit sitzen oder uns rauskaufen können oder was auch immer. Aber das ist ja auch jetzt egal. Ne? Ins Fegefeuer kommen auf jeden Fall, also wir hoffentlich nicht, Sohn, ne? Aber die Menschen, die gottlos sind, Sohn. Und, ne, und ich sitze halt da und bin total gedemütigt, weil eigentlich müsste ich ja sowas sagen. Aber ich halt meine Gusche, weil ich ja Angst habe, so dass es zwischen Mario und mir irgendwas kaputt gehen könnte. Ne? So. Mario guckt natürlich mich dann an, ne, und erwartet auch von mir dann eine Bestätigung, ist ja klar. Ne, ich habe dann auch bestätigt, aber das war mir eine Lektion, wo ich gemerkt habe, ja, früher hätte ich mich viel mehr bemüht, zumindest irgendwie Wahrheit zu bringen, wachzurütteln, die Menschen, die um mich drum sind. So, ne. Aber man kann auch da einschlafen und müde werden. Dass man es überhaupt nicht mehr im Kopf und im Herzen hat. Dass es einem egal wird, wenn man so will. Vielleicht nicht im Herzen egal, wenn man darüber nachdenkt, aber von der Tat her schon. Gleichgültig. Dem Leid der anderen gegenüber. Und der Not der anderen. Ich bin Gott dankbar für seine Gnade, denn es ist überhaupt kein Problem. Ich komme dann wieder zurück zu ihm und sage, Herr, da möchte ich wieder drin wachsen. Da möchte ich neues Feuer bekommen. Ich möchte es wieder vor Augen haben, so wie damals. Ich möchte nicht mehr die einzelnen Menschen sehen als Mensch, sondern ich möchte die Menschen sehen, so wie du, und sagen, die haben keinen Hirten, die brauchen einen. Und ich weiß, wo der Hirte ist, der gut ist für sie. Möchte in meinen Gebeten wieder kämpfen und ringen für meinen Nächsten. Warum? Weil das nun mal meine Aufgabe und Berufung ist. Und es ist so tragisch, dass man das immer wieder vergisst, egal ob man mal wieder Feuer fängt oder nicht, so dass jeder einzelne von uns und sonst niemand in dieser ganzen Welt das Licht ist. Und auch das Salz. Und das Salz tut weh, wenn es auf die offene Wunde kommt, die eitert. Es brennt und es tut nicht gut. Aber das Salz hebt die Verwesung auf. So, weißt du, lass uns bemüht sein, nicht stumpf zu werden, sondern Salz und Licht in dieser Welt zu sein. Lass uns ein Segen sein für die Menschen. Er sprach, Vers 31, ja, was soll ich dir denn geben? Jakob sprach, du brauchst mir gar nichts geben. Wenn du mir nur tun willst, was ich jetzt sage, so will ich deine Herden weiter weiden und hüten. Ich will heute durch alle deinen Herden gehen und du sollst daraus alle gesprenkelten, gefleckten Schafe absondern, auch alle schwarzen unter den Schafen und alle gefleckten und gesprenkelten unter den Ziegen. Und das soll mein Lohn sein. So wird dann meine Gerechtigkeit für mich sprechen am künftigen Tag vor deinen Augen. Wenn du wegen meines Lohnes kommst, alles, was bei mir weder gesprenkelt noch gefleckt ist unter den Ziegen und was nicht schwarz ist unter den Schafen, das soll als gestohlen gelten. Und das hier ist auch eine wichtige Lehre für uns im Umgang mit dieser Welt hier, mit den Labans. Und wir alle stehen irgendwelchen Labans unter. Das kann die Regierung sein, das kann dein Chef sein, dein Lehrer, dein was auch immer. So, wir alle stehen Menschen unter, die zum Teil über Leichen gehen, damit sie selber reicher werden. Und daran können wir nie was ändern. So, eine Regierung, die nur für die Bürger, die unter ihnen stehen, für die sie dienen, nur darauf bedacht ist, dass sie die Bürger reich werden, so, das wird es nicht geben. Da kann man noch so viel meckern und sich wehren und suchen und so. So eine Partei wirst du im Wahlprogramm nicht finden. So, denn der Mensch war schon immer so und wird auch so sein, bis Jesus hier diese Erde und diesen Himmel einrollt und verbrennt und wegschmeißt. So, der Reiche wird reicher, der Arme ärmer. So, und das ist ungerecht. Aber ich sehe so viele Christen gerade, die so meckern und so wütend und bitter sind und so dunkel in ihrem Blick, so, weil sie diese Ungerechtigkeit nicht mehr ertragen und für sich diese Gerechtigkeit haben wollen. So, ich arbeite, ich klotze und ich möchte auch mein Teil davon haben. Punkt. Ne? Das ist aber daran wird sich überhaupt nichts ändern. Und Jesus hat gesagt, hört, die Armen, die werden immer unter euch sein. So. Wenn du einer der Armen bist, dann akzeptier's. Wenn Gott will, dann macht er dich reich durch irgendwelche Umstände und gut. So, wenn nicht, dann ist es besser für dich, dass du arm bist. Ja. Wir sollen uns auch einen schlechten Chef oder einer schlechten Regierung unterordnen. Weil wir uns Jesus dadurch unterordnen. Nicht diesen ungerechten System, nicht diesen ungerechten Richter oder was auch immer, aber unserem gerechten Richter, unserem gerechten König. So, ihm dienen wir. Bis zu dem Punkt, wo es gegen Gott geht. So, da haben wir dann das Recht zu sagen, nee, ich bin nämlich nicht von hier, ich bin vom Himmel. Naja, vom Himmel nicht, aber ich gehöre zu einer anderen Nation, die noch kommt. Zion. So, weißt du, aber bis dahin sollen wir schweigen und sollen wir ertragen, auch Ungerechtigkeit. Wir sollen nicht dagegen kämpfen und wir sollen diese Welt hier nicht gerechter machen oder unser Umfeld oder was auch immer. Das ist nicht der Kampf, in den wir uns investieren sollen. Gott ist der, der richtet und Gott ist auch der, der freispricht. Gott ist der, der erniedrigt und der erhöht. Gott ist der, der fernbleibt oder nah ist. So, Gott ist der, der das für uns entscheidet. Und das, was er entscheidet, ist gut für uns, auch wenn wir es gerade nicht ertragen wollen. Ja. Ich bleib lieber gerecht. Aber das Ding ist halt so, dass Gott unseren Lohn gibt und dass wir wirklich auch über alle Maßen reich werden. So, ne, vielleicht nicht im Physischen, jeder von uns, oder zu bestimmten Zeiten, aber in anderen Bereichen, die viel elementarer sind, weil wozu verdienen die Menschen so viel Geld? Und häufen sich so viel Besitz an oder träumen von so viel Großen, von Macht und Einfluss oder von großen Besitztümern oder was auch immer. So, warum strebt der Mensch danach? Nur um diese innere Leere zu füllen. Um Sicherheit zu haben. Um Frieden zu finden. Um glücklich zu sein. Um sich keine Sorgen zu machen. Das ist der Traum aller. Wenn ich mal reich bin, wenn ich in der Lotterie gewinne, wie oft ich das in meinem Leben schon gehört habe, dann zum Blödsinn. So, danach bist du immer noch du, nur mit viel mehr Geld und dann ist es schneller weg, wenn du damit nicht umgehen kannst. Und danach wirst du noch unglücklicher sein, weil du nämlich was geschmeckt hast, was du vorher nicht schmecken konntest. Und du weißt, dass es so nicht mehr wiederkommt. So, und guck dir all die Reichen an, die sind nicht glücklicher als du. So. Aber wir haben einen anderen Reichtum und wir können da drin reich werden, nämlich die Erfüllung von all dem, wonach der Mensch sich sehnt und wofür er so klotzt und ungerecht ist. Wir können dieses Loch füllen, so dass es nicht mehr da ist. So, und das möchte ich. Denn all diese Träume, die ich hatte in meinem Leben, das sind alles nur Blasen, die zerplatzen, ohne Füllung. Schön regenbogenmäßig glänzend und eine Augenweide, wenn es zu lang fliegt. Aber es darf nicht irgendwo an irgendwas ankommen. Und weg. Aber das, was ich von Gott bekomme, dieser Schatz, ist keine Seifenblase. So, da kann der Satan oder mein Fleisch noch so dran ecken oder die Welt so, und es bleibt beständig. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Es ist losgelöst von diesem Raum und Zeit hier. So. Und genau so müssen wir auch zur Welt sagen, hey, ich will gar nichts von dir. Und ich hätte mir gewünscht, dass manche Kirchen das gesagt hätten zu bestimmten Zeiten. Ich ordne mich dir unter, weil Gott das sagt. Und ich bin dir ein Segen, weil ich Gutes tue. Für dich und für die Menschen und das Land und die Welt. Aber sonst haben wir zwei nichts zusammen gemeinsam. Denn wir sind wie zwei Seiten von einer Münze. Die werden sich niemals treffen und sich nie verbinden. So. Und doch kann es so schnell passieren, dass man den Fehler macht so und dass man sich doch auf den Arm von Ägypten stützt. So, und Kompromisse eingeht, so, um schneller ans Ziel zu kommen oder um sich was zu erfüllen, was man so nicht hat. Aber im Endeffekt so wird das mehr Kosten mitbringen, als es Nutzen hatte. So, es ist besser, Gott zu vertrauen und zu sagen, ich nehme, was ich bekomme. Also gib mir hier diese gefleckten und anglersfarbigen Dinge. Und Laban sagt, wow, gutes Geschäft. Die sind nicht so oft da. Das ist sowieso mindere Ware. Ich brauche nämlich die Wolle, die weiße. Von daher, okay, mach mal. Und jetzt folgen nochmal 6 Jahre, in dem Jakob unter Laban dient. Aber diesmal hat sich was geändert. So, und diesmal dient er für seine Zukunft. Und auch die Zeit haben wir. Wir haben Zeiten, wo wir uns hingeben und machen und tun, aber selber irgendwie arm bleiben dabei. Aber ich kenne auch die anderen Zeiten und die kommen auch, wo sich das alles rentiert und wo dann im Endeffekt alles Nutzen hat. So eine Zeit, wo es bei mir blüht und ich für mich selber ernten darf. Vers 34, da sprach Laban, gut so sei's, wie du gesagt hast. Und er sonderte noch am gleichen Tag die gestreiften und die gefleckten Böcke aus und alle gesprenkelten und gefleckten Ziegen, alles, woran etwas Weißes war und alles, was schwarz war unter den Schafen. Und er gab sie unter die Hand der Söhne. Und er machte einen Abstand von 3 Tagesreisen zwischen sich und Jakob. Jakob aber weidete die übrigen Herde Labans. Da nahm Jakob frische Ruten von Pappeln, Mandeln und Platanenbäumen und schälte weiße Streifen daran, indem er das Weiße an den Ruten bloßlegte. Und er legte die Ruten, die er abgeschält hatte, in die Tränkerinnen, in die Wassertränke, guten Morgen, wohin die Herde zum Trinken kam. Gerade vor die Tiere hin. Sie waren aber brünstig, als sie zur Tränke kamen. So empfingen sie angesichts der Ruten, und sie warfen gestreifte, gesprenkelte und gefleckte. Die Lämmer aber sonderte Jakob ab und richtete die Tiere gegen die gefleckten und schwarzen in der Herde Labans aus. Und er machte sich besondere Herden und tat sie nicht zu Labans Tieren. Und es geschah, jedes Mal, wenn die Zeit kam, wo die kräftigen Tiere brünstig wurden, legte Jakob die Ruten in die Tränkrinnen vor die Augen der Tiere, damit sie über den Ruten empfingen. Wenn aber die Schwachen brünstig wurden, da legte er sie nicht hinein. So erhielt Laban die Schwachen und Jakob die Starken. Und der Mann wurde außerordentlich reich, bekam viele Herden, Mägde, Knechte, Kamele und Esel. Ist ein kluger Geschäftsmann, ein gerissener Typ, Jakob. So wie Laban, der auch. Aber Jakob ist klüger und Gott ist mit ihm. War so wie mit diesen Liebesäpfeln oder Alraunenfrüchte, ne? So sagt man, dass auch diese geschälte Rinde im Wasser irgendwas absondert. Was brünstige Tiere, die ja eh schon Lust haben, ne? Nochmal heißer macht. So, dass die dann gleich an der Tränke Lust bekommen. Ne? Und nicht mehr ans Wasser denken. Und sein Plan geht auf. Wie immer. Auch wie der Plan, den er mit seiner Mutter geschmiedet hat. Gott schenkt ihnen Gelingen. Ne? Aber im Endeffekt, wenn wir am Ende dann lesen, ist Jakob der, der Gott aber dafür die Ehre gibt und sagt, ja, der Herr hat es gemacht. Nicht ich. Ne? Und ich bin dankbar dafür, dass Gott uns dem Alter entsprechend behandelt. Er weiß, welche Level von, ich nenne es mal Level von Gottesfurcht ich gerade habe, wie weit ich Gott erkannt habe. Nennen wir es so. Ne? Und in welchen Bereichen ich nicht gottesfürchtig handeln kann, sondern die Dinge selber versucht durchzudrücken und zu klären. Ne? Weil ich einfach nicht vertrauen kann. Oder nicht weiß, dass ich in dem Bereich vertrauen kann und sollte. Das muss ich dann lernen. Und so ist es auch hier. dieser Weg von Jakob, so wie er von einem egoistischen, menschlichen Typen zu einem gottesfürchtigen Mann Gottes wird, der ein Segen für den Rest seiner Familie ist und dann für alle Generationen danach, auch uns heute. Weißt, ich brauche mich nicht selbst verurteilen, wenn ich Mist mache oder wenn es bei mir nicht läuft oder wenn ich mal nicht gottesfürchtig handle. Oder ich mich dabei ertappe, wie ich mal wieder selber versuche, die Dinge schneller ins Laufen zu bringen, die ich gern hätte. Ne? Solange mein Herz bei Gott bleibt und lernfähig ist. Und ich dann anerkenne und zu dem Punkt komme, ihm die Ehre wiederzugeben. Zu sagen, ja, du hast einfach das gesegnet, was meine Hände getan haben. Ja. Es gibt einiges, was ich im Nachhinein bereue, wo ich sage, da hätte ich mal lieber still sein sollen und nichts machen oder nicht reden. Ja. Aber im Endeffekt dient uns doch alles zum Guten, dafür bin ich Gott dankbar. Gott macht hier den Jakob aber nicht so außerordentlich ordentlich reich, so wie Abraham schon oder wie Isaac, weil das Jakob ist, sondern wegen der Berufung willen und der Verheißung willen. Es nehmen viele Christen die Texte hier und münzen das auf sich und sagen, ja, Gott will, dass wir reich werden und viel kriegen und viel sind. Aber das ist ein absoluter Gegensatz zu dem, was der Rest der Bibel sagt. Die Zeit hier der Leute, die noch nicht mal ein Gesetz durch Mose hatten, und noch nicht mal einen festgesetzten Gottesdienst, sondern einfach nur da waren und Gott kennenlernten, wenn sie Glück hatten oder wollten, die Zeit ist vorbei. Wir haben Gesetze. Wir haben Gottes Denken, seine Moralvorstellung. Wir haben die Bibel. Wir haben Jesus leibhaftig, wie er gesprochen, gedacht hat und was er uns aufgetragen hat. Wir wissen, wir haben nach der Liebe zu handeln, nicht nach unserem Bauch. Wir wissen, wir dürfen nicht zurückschlagen, sondern wir sollen uns lieber schlagen lassen. Und dann auf die Schläge von Gott warten, die viel heftiger sind, als meine kleine Patschehand machen kann. Die gerecht sind dann auch. Und im richtigen Maß. Es hat viele Menschen zerstört, nach Reichtum zu suchen. Für Reichtum zu leben. Für Erfüllung der Träume und der Wünsche. Aber das will ich nicht. Ich will nicht trocken werden. Und ich möchte nicht müde werden. Ich möchte nicht mein Schwert zur Seite legen und irgendwann wach werden und denken, ich bin gottlos geworden. Sondern ich will mit wachen Augen da sein. Und das schaffe ich nur, wenn ich meinen Gott suche. Ja. In meinem Alltag, wo gerade nicht so viel Gott zu finden ist, sondern alles so natürlich und menschlich ist, bringt mich Gott doch immer wieder an diesen Punkt, wo ich meine Augen öffne und erkenne, ja, da warst du dabei. Da habe ich dich gehört. Da hast du zu mir geredet. Ich habe es nicht so wahrgenommen. Aber jetzt weiß ich's. In dem Punkt, da hast du mich beschützt. Und da die Tür, die hast du aufgemacht. Den Glauben hast du mir gegeben an dem Tag, dass ich durch diese Tür gehe im Vertrauen. Und an dem Tag hast du mich mutig gemacht und hast mir Liebe gegeben, dass ich meinem Nächsten diene. Mit dem Evangelium oder praktisch. Vater, du bist bei uns zu jeder Zeit und ich danke, dass wir das aussprechen dürfen mit Glauben, ja, mit Gewissheit, sodass keiner von uns jemals gottlos sein wird, wenn er dich im Herzen hat. Und ist schwer manchmal auf dein Gericht zu warten. Ja, das. Gerade dann, wenn man Ungerechtigkeit sieht oder Sünde, die umhergeht oder Gottlosigkeit, aber ich will mich nicht auf diesen Arm von Ägypten stützen. Ja. Denn dein Arm vermag so viel mehr. Ja, ich will das nicht vergessen. Auch in den kleinen Dingen meines Alltags, sodass ich nicht von dieser Welt bin, sondern ja, Nomade. Ja. Also möchte ich hier auch nicht so leben, als ob ich hier irgendwelche Rechte hätte. Ja, ich will ein Segen sein. Licht und Salz. Und wenn du gibst oder nimmst, ich will dich preisen dafür. Bitte halt uns wach, gerade in diesen Zeiten. Ja, bitte lass das Maranatha an unseren Gebeten nicht ausgehen. Bitte lass nicht zu, dass wir pennen und nicht beten. Ja, bitte nimm deine Gnade nicht von uns, denn wir können nicht bestehen ohne sie. Wir können nicht erkennen ohne sie. Wir können uns nicht halten, sondern würden fallen. Ja, deine Gnade ist, was uns hält und mehr nicht. Ja, ich will das Leben hier nicht verschwenden für mich und für Nichtigkeit.